sagen hast. Und ich freue mich drauf. Und ich freue mich auch darauf, dass du uns danach noch wirklich ins Wort Gottes führst. Vielen, vielen Dank dafür. Sei gesegnet.
Dankeschön. Ja, schön wieder bei euch zu sein. Ich behalte kurz das Mikro von dir, Frank. Dankeschön. Nimm mich nicht mit nach Uganda.
Nein, rot, wenn es an ist.
Ich will meine liebe Frau einladen. Wenn sie schon da ist, muss sie auch was sagen oder darfst du auch was sagen? Ja, die liebe Frau, die hübsche Frau. Ohne Frau geht wenig. In Englisch hat man das Sprichwort Happy Life. Happy Wife, Happy Life. So, ja, wenn ich glücklich bin, dann liegt es zu 99% vielleicht auch an ihr.
Guten Morgen. That's all my German. It's so good to be here this morning.
Schön bei euch zu sein heute Morgen.
Thank you for welcoming us.
Danke, dass wir hier sein dürfen bei euch.
And we feel right at home.
Wir fühlen uns zu Hause.
And I hope the word that Jonas is bringing will bless your hearts.
Und ich hoffe, das Wort segnet euch. If I can have my phone. Ich kann auch wechseln, wenn das... Wir wechseln noch geschwind. Kein Problem. Ja, schön wieder bei euch zu sein. Schön bei euch zu sein. Guten Morgen. Ja, danke schön. Jetzt auch noch das Handy. Was will man mehr? Ich muss noch kurz 2, 3 Anrufe machen und dann fangen wir an. Ja, kein Stress. Ich habe ein schönes Sprichwort. Das heißt, ihr habt die Uhr, wir haben die Zeit. Deshalb trage ich auch symbolisch keine Uhr. Ich wünsche dir aber viel Spaß mit deiner Uhr. Also wir sind ganz entspannt. Okay, wir sind ganz entspannt in Uganda, wir haben die Zeit. Ich möchte euch ein bisschen reinnehmen in die Arbeit in Uganda und ich habe heute Morgen tatsächlich Bibel gelesen. Ja, tatsächlich. Und es sagt in Matthäus 5,16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und mit unserer Präsentation, mit den Bildern, die wir aus Uganda mitgebracht haben, möchten wir eins sagen, hey, schaut, was Gott getan hat. Schaut, was in Uganda passiert. Es geht nicht um Jonas oder Rita Walliser oder NSC, es geht darum, was Gott tut weltweit. Und da möchte ich euch ganz kurz mit reinnehmen. Die ein oder anderen kennen uns schon. Ich habe auf eurem Stuhl ein kleines Lesezeichen gelegt. Wenn ihr noch Bücher lest, in Papierform hoffentlich, dann legt es bitte da rein. Oder wenn ihr alles digital lest auf dem E-Book, dann hängt es dir an den Kühlschrank. Und immer wenn du Hunger hast, dann erinnere dich daran, dass es da auch Missionare gibt in Uganda. Und dann schick doch ein kurzes Gebet für uns los. Wir haben jetzt 10 Jahre Jubiläum in Uganda, ich persönlich. Und als NSC haben wir 5 Jahre Jubiläum. 13. September, 10 Uhr, 5-Jahresfeier. Also ein Samstag. Also ihr hättet dann theoretisch noch frei. Ihr könntet vorbeikommen. Wir feiern 5 Jahre, was Gott in NSC getan hat. Warum heißt es NSC? Tja, das müsst ihr auf unserer Website rausfinden und aufmerksam durchlesen. Wir haben Flyer mitgebracht, dann könnt ihr das einfach anschauen. Ja, wie gesagt, ich bin 10 Jahre in Uganda, damals als Volontär nach dem Abitur gegangen, dann später meine liebe Frau kennengelernt und wir sind jetzt 9 Jahre verheiratet und 10 Jahre im Vollzeitdienst. Und die lieben Kinder sind auch hier. Auf dem Bild waren sie noch etwas kleiner, jetzt sind sie ein bisschen größer. Und ja, wir freuen uns, bei euch zu sein. Wir freuen uns jetzt aber auch, dass wir in 9, 8 Tagen zurückgehen nach Hause, nach Uganda. Und dann geht es wieder los. Wir haben jetzt im Dezember unser erstes Fußballferienlager auf unserem eigenen NSC-Gelände. Wir machen immer Evangelisationen mit Fußballturnieren. Wir machen Startups. Einen Tag, bevor ich nach Deutschland geflogen bin, Anfang Juni, haben wir unsere eigene Autowerkstatt mit fast deutscher Hebebühne eröffnet. So, das war unser letztes Startup. Das nächste kommt. Wir sind gespannt, was Gott tut. was wir auch praktisch bauen dürfen und mit anpacken dürfen, um sein Werk zu bauen. Und ja, die größte Arbeit die letzten 5 Jahre war die NSC-Begegnungsstätte, wo wir einfach junge Menschen mitnehmen möchten und reinnehmen möchten in Jüngerschaft. Und das erreichen wir durch die Fußballarbeit. Nicht nur Fußball, sondern auch Basketball, Volleyball. In Zukunft werden da noch einige Sportarten dazukommen. Soweit verständlich. Wunderbar. Ja, es ist harte Arbeit tatsächlich, weil wir dann manchmal wirklich in Flüchtlingslagern sind, in Kriegsgebieten, wo Stammeskämpfe auch noch sind. Und weil es dann wirklich 40 Grad hat und du dann von morgens 7 bis abends 7 auf dem Fußballfeld stehst. Aber die Arbeit macht uns Spaß. Es ist ein Privileg, in Gottes Reich arbeiten zu dürfen. Und so arbeiten wir mit dem Fußball. Unsere Leidenschaft, die ist Jesus. Der Fußball dient dazu, dass wir unsere Leidenschaft Jesus transportieren können. Und ich möchte euch da reinnehmen, wie das funktioniert. Es funktioniert so, dass man betet und fragt Gott, wo soll es hingehen, und er dann den Weg zeigt, und dann wird erstmal ein Fußballfeld gebaut, weil es vielleicht gar keins gibt, und dann werden Tore aus Holzpfähle gebastelt, und dann wird wirklich ein Fußballturnier gestartet, und unsere Linien sind wie eure ganz gerade und rechtwinklig, aber es interessiert niemand, weil es geht darum, Spaß zu haben, es geht darum, dass der Ball rollt. Und wenn der Ball nicht rollt, dann haben wir die Chance, in der Halbzeitpause von Jesus zu erzählen. Dann haben wir die Chance, ein Zeugnis zu geben, eine kurze Message, einen kurzen Input, eine Geschichte. Und natürlich in jedem Fußballwettbewerb muss es einen Preis geben. Den gibt es auch bei uns, und zwar einen fetten Pokal. Aber wir sagen den jungen Leuten, hey, okay, hier habt ihr den Pokal. Aber wir haben noch was, das mehr Wert hat wie dieser Plastik-Gold-Pokal. Und das ist Jesus. Und wir möchten, dass ihr den mit nach Hause nehmt. Weil der verstaubt nicht im Regal, der hält ewig und der ist echt lebendig. Und so haben wir wirklich eine offene Türe, offene Herzen, wenn wir mit unserer Fußballarbeit in ganz Uganda, Kenia und Ostafrika unterwegs sind. Ein schönes Beispiel, eine schöne Geschichte, die sehr unschön begann, war, wie wir nach Yumbe, nach Norduganda gekommen sind. In Yumbe sind derzeit über 1 Million sudanesische Flüchtlinge. Und sind wir dorthin gegangen 2015, nicht für die Flüchtlinge, sondern für die Bevölkerung. Und vor uns war ein Missionars-Ehepaar, die Familie Pett aus USA. Und auch sie wollten in Yumbe Jünger Jesu machen. Und ja, das ist jetzt schon 20 Jahre her. Sie waren nicht wirklich willkommen, weil Yumbe 99% muslimisch ist. Und so wurden sie nachts in einem Gästehaus erschossen. Und seit dem Jahr 2004 wollte dann keiner mehr nach Yumbe. Niemand hatte wirklich Interesse, da christliche Nächstenliebe zu leben oder Jünger versuchen zu machen. Und so haben wir gesagt mit unserem finnischen Missionarskollege und Peter Franz, was können wir in Yumbe machen? Wer mich kennt, der weiß die einfache Antwort, wir können Fußball spielen. Und auch wir waren nicht so willkommen 2015. Unser Ziel war, hey, wir beten und wir glauben, dass wir hier ein friedliches Fußballturnier machen können. Und tatsächlich verlief es friedlich, Gott sei Dank. Tatsächlich haben wir Fußball gespielt. Es wollte jetzt keiner mit sich beten lassen, es hat sich auch niemand bekehrt, aber es hat sich eine Tür geöffnet, aber erst nachdem wir weg waren. Eine Woche später ruft uns unser Mitarbeiter vor Ort an und sagt, hey, interessante Neuigkeiten, die Moschee wurde gerade geschlossen. Die Jungen sind auf die Alten losgegangen und haben gesagt, ihr habt uns belogen. Ihr habt gesagt, die Christen sind schlecht. Die wollen uns nichts Gutes, die zwingen uns den Glauben auf. Aber die, die hier waren, die haben Fußbälle mitgebracht, die haben die Schiedsrichter bezahlt, die haben das Feld präpariert, die haben uns Pokale und Trikots geschenkt. Und was sie von Jesus erzählt hat, das waren ihre eigenen Geschichten. Und so kam es zum Kampf in der Moschee und die Polizei musste eingreifen, die Schlägerei unterbinden und hat dann die Moschee für eine Woche geschlossen. Und wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Und das war unsere Tür. Und so sind wir seit 2015 immer wieder zurück nach Yumbe. Und bis letzten Jahres haben wir immer wieder Einsätze gemacht. Und von einem Gebiet, wo wir nicht wirklich willkommen waren, hat sich das geändert, dass wir WhatsApps und Anrufe bekommen, wo die Leute fragen, hey, wann kommt ihr wieder? Wann haben wir wieder ein Event mit euch? Und unglaublich schön zu sehen, wie junge Leute zusammenkommen. Wir haben dann die Chance, einfach vor Tausenden von jungen Muslimen zu stehen und erzählen, das echte Evangelium aus unserer Bibel sieht so aus. Was ihr bei euch in den Moscheen hört, ist eine andere Geschichte, aber wir als Christen erzählen euch, was wir glauben und wie wir Gott erlebt haben. Und Privileg für uns dann zu sehen, dass die harte Arbeit bei 40 Grad Früchte trägt und dass junge Menschen zusammenkommen und sagen, okay, wir möchten dieses Evangelium hören, wir möchten hören, was haben denn diese Leute mit dem Fußball zu sagen. Amen. Aber es ist nicht in einem Tag getan, sondern es hat uns dann auch 9 Jahre gebraucht. So, es braucht die Beständigkeit, die gute deutsche Beständigkeit. Es braucht das Dranbleiben und das ein oder andere Opfer, das man bringen muss. Und eines Tages hat meine Frau gesagt, ja super, die Fußballarbeit für die jungen Leute, die jungen Erwachsenen, was ist denn mit den Kindern? Und so haben wir uns besinnt und haben gesagt, ja stimmt, wir vergessen eigentlich die Kleinen, die 6- bis 16-Jährigen. Und ich habe damals in Deutschland Fußballferienlager mitgemacht und habe die dann direkt kopiert und mit nach Uganda gebracht. Und so haben wir unsere eigenen Kids-Camps, Ferienlager gemacht und haben gemerkt, wow, wenn wir hier abends am Lagerfeuer zusammensitzen, wenn wir Kleingruppen haben, wenn wir zusammen Andachten haben, den ganzen Tag zusammen verbringen, dann hat es noch mehr Impact, noch mehr Einfluss auf die junge Generation von Uganda. Und Uganda ist im Durchschnitt 16 Jahre alt, also wir haben sehr viele junge Leute. Und dann haben wir gesagt, okay, da möchten wir noch mehr investieren und haben dann 2 Jahre gebetet, dass wir doch unser eigenes Stück Land kaufen können oder erwerben können, um dann diese Fußballarbeit mit den Kindern noch mehr auszubauen. Und der ein oder andere kennt die Geschichte, wir haben dann Land gekauft ohne Geld, aber das macht er ja auch öfters so, beim Aldi an der Kasse, und haben dann Land gekauft im Glauben und haben dem Verkäufer gesagt, du gibst uns 1 Monat Zeit, wir bezahlen dich. Und er hat gesagt, ja, ich gebe euch 1 Monat Zeit, aber wenn es nicht schafft, dann ist die Anzahlung meine und ich verkaufe an den Nächsten. Aber Gott war treu und wir haben tatsächlich in 2020, mitten in Corona, über 70.000 Euro in 1 Monat bekommen. Und Gott hat gesagt, ja, das Land ist euers und wir konnten dann fristgerecht bezahlen. Und so hat sich dann seit 2020 viel entwickelt. Wir haben viel gebaut. Ich habe eine kleine Tour für euch vorbereitet und möchte euch einfach mal reinnehmen, wie es denn aussieht. Wenn wir das andere Video kurz reinschalten könnten mit dem Tor, das wäre super. Wir haben viel, viel gebaut. Wir haben aber auch immer gewusst, dass jedes Gebäude einen Dienst verrichten soll. Und hier seid ihr jetzt bei NSC. Hier haben wir unser kleines Büro, wo wir uns als Mitarbeiter treffen. Ich habe Stand heute 8 Mitarbeiter, ich bin der 9. Und ohne die wäre es natürlich nicht möglich. Hier ist unser Basketballfeld, die ersten Kids sind schon zum Aufwärmen da. Dann geht es hier rüber zu unserer Mehrzweckhalle. Die dient in Zukunft für Essen, Andachten, Lobpreisabend, Movie Night. Wir können hier bis zu 400 Leute unterbringen und freuen uns, dass jetzt schon viel von den Andachten auch hier drin passiert. Wir spielen derzeit auch noch Schach nach dem Sport. Und hier ist unsere Küche. Ihr müsst es jetzt im Glauben sehen. Hier wird unsere Küche sein, wo wir dann einfach für die Kids kochen können. Und hier oben ist unser Schlafsaal. Den haben wir auch ein paar Tage vor Abflug noch fertig bekommen. 127 Betten werden hier drin sein, beziehungsweise die sind jetzt schon drin. Und das ermöglicht uns jetzt, dass die Kinder übernachten können, dass Kinder aus ganz Uganda kommen können und einfach 1 Woche Kids Camp erleben dürfen. Für all die, denen eine Toilette wichtig ist, haben wir 10 Toiletten und 10 Duschen. Als es NSC gab, gab es kein Klo. Und so hatte ich 1,5 Jahre kein Klo. Und dann hatten wir eine liebe Mitarbeiterin, die gefragt hat, wo ist denn das Klo? Und dann ist uns aufgefallen, dass wir Sanitäranlagen brauchen. Die stehen heute. Hier ist unser echtes Büro, unser Fußballfeld. Hier passiert alles drauf. Nicht nur Fußball, wir haben jede Woche bei uns Kinder, die zum Sportunterricht kommen. Und natürlich beginnen wir mit einer Andacht, mit einem Gebet. Und die Kids freuen sich riesig, dass sie überhaupt einen Fußballplatz haben. Und natürlich dann auch die Fußbälle. Für alle, die gern zelten, hier ist unser Zeltplatz. Daneben dran wird ein Parkplatz sein, für die, die mit dem Wohnwagen vielleicht kommen wollen. Und hier ist unser neuester Fußballplatz. Der wurde hier gerade noch bearbeitet. Und der wird einfach dazu dienen, dass ein Fußballplatz ausruhen darf und dann der andere benutzt werden darf. So ein kleiner Einblick in NSC, was alles passiert. Wie gesagt, uns wird es nie langweilig. Wir haben das ganze Jahr Kinder bei uns. Wenn wir keine Schulzeit haben, mit 300, 400 Schülern, die dann jede Woche kommen, dann haben wir ein Schülerferienprogramm und dann haben wir auch da wieder Kids dabei. Und unsere einzige Pause war früher die Weihnachtspause, 15. Dezember bis 5. Januar. Aber auch die fällt jetzt ins Wasser, weil wir jetzt unseren Schlafsaal fertig bekommen haben, Gott sei Dank, und unsere eigenen Kids-Camps anbieten. Und an Weihnachten ist bei uns die große Ferienzeit und das heißt, dann wird auch bei uns das ein oder andere Kids-Camp stattfinden. Ihr habt jetzt die Chance, vorbeizukommen im August bis Anfang September. Da haben wir einen Einsatz angeboten und der ein oder andere bekommt den Newsletter. Jetzt mal die Frage, wer bekommt denn den Newsletter schon? Okay, und wer bekommt ihn nicht? Gut. In diesem Newsletter wird dann immer beworben, was gerade passiert, was ansteht, was Gott tut. Und jetzt auch für die, die schon drin sind, ihr wusstet schon, dass es im August einen Einsatz gibt. Falls du das nicht wusstest und gerne wissen würdest, dann darfst du dich noch eintragen. Du darfst dich aber auch nicht eintragen. Also je nach Interesse, fühl dich da ganz frei. Unser Ziel ist immer, die Gemeinden zu ermutigen, die Leute zu ermutigen und euch teilhaben zu lassen von dem, was bei uns in Uganda passiert. Weil wir haben den gleichen Gott in Uganda wie in Albershausen. Wir haben keine magische Formel, dass es bei uns besser klappt wie bei euch, sondern wir machen das auch jeden Tag eins ums andere. Und manchmal klappt es besser und manchmal klappt es auch nicht besser. Aber wir würden euch da gern mit reinnehmen, dass ihr Teil von uns seid und es ein bisschen miterlebt. Okay? Gut. Dann ist der Teil vorbei und wir gehen ins Gebet. Vater, danke, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Danke, dass du mitten unter uns bist. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe und dass du ein treuer Gott bist. Du bist immer konstant. Du hast immer ein offenes Ohr von uns. Und heute Morgen sind Leute hier mit verschiedenen Herausforderungen, ob das gesundheitlich ist, familiär, finanziell, auf dem Arbeitsfeld. Aber wir wissen, Jesus, dass du die Lösung bist, dass wir immer zu dir kommen dürfen und dass wir im Vertrauen vor dich kommen dürfen und wissen dürfen, dass du dich unserer annimmst und dass wir dir unendlich wichtig sind. Und so bitten wir dich, dass du heute Morgen zu uns sprichst, dass du uns aufbaust, dass du uns ermutigst und ganz wichtig, dass wir von dir hören, was auf deinem Herz liegt. Amen. Also ihr seid sehr ruhig, das bin ich jetzt von Uganda nicht gewöhnt. Ihr dürft auch ruhig was sagen. Ich habe dieses Jahr auf dem Herzen gehabt, über das Gebet zu sprechen. Warum? Natürlich persönliche Erfahrungen. Als Missionar ist man natürlich verpflichtet zu beten. Das mache ich auch. Als Christ sollte man beten, richtig? Und trotzdem fällt uns das manchmal gar nicht so einfach. Wir persönlich hatten bei NSC eine Zeit, wo wir unser Büro, was ihr im Video gesehen habt, gebaut hatten. Und dann haben wir gedacht, jetzt haben wir ein Büro, jetzt wird Papierkram erledigt. Und dann ist das Gebet so ein bisschen hinten angestellt worden und dann ging es leicht bergab. Und dann hat einer unserer Mitarbeiter gesagt, if you don't pray, you die. Nicht körperlich, sondern er hat gemeint, wenn wir nicht beten, dann sterben wir innerlich, geistlich. Wenn wir aufhören zu beten, dann tut sich nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn immer wir in dieses Büro gehen, müssen wir als allererstes beten. Und dann den Papierkram und die Besprechungen, das kommt dann alles darauf folgend. Und ihr habt auch jemand Bekanntes, nicht so bekannt wie mein Mitarbeiter, aber ihr habt auch einen bekannten Deutschen und der hat gesagt, wenn wir eine Folie zurückgehen, wenn ich auch nur einen einzigen Tag das Gebet vernachlässige, verliere ich viel vom Feuer des Glaubens. Bekannter Deutscher Martin Luther. Und ich glaube, das hat auch unser Mitarbeiter gemeint. Er hat gesagt, hey, wenn wir aufhören zu beten, dann sterben wir langsam. Wenn wir aufhören zu beten, dann fehlt uns was. Und ihr alle kennt es, wir kommen alle an den Punkt, wo nichts mehr hilft. Keine Versicherung, kein Geld, kein Vitamin B, nicht die tollste Idee hilft dir. Das Einzige, woran du dich festhalten kannst, ist das Gebet. Und die Frage ist dann, beten wir oder sitzen wir im Gefängnis und sagen, hey, hier geht nichts mehr, Gott, wo bist du? Und ich persönlich hatte diese letzten 3 Wochen 2 Menschen, die ich verloren habe. Einer war 52 und er ist gestorben. Und ich hatte dann das Privileg, seine Beerdigung zu leiten. Und einer war 22, einer von unseren Jungs in Uganda, den wir von Schulzeiten durch die Schule gebracht haben, bis zur Automechaniker-Ausbildung hingebracht und die gleiche Diagnose. Und er ist mit 23 verstorben. Und dann fragt man sich, okay, klar, wir beten, aber am Ende vom Tag liegt alles in Gottes Hand. Die deutsche Person hatte das Privileg, alle möglichen Behandlungen machen zu können. Der ugandische Junge hatte das nicht. Da mussten wir kämpfen, dass wir überhaupt irgendwelche Behandlungen machen können, weil es keine Angebote gibt, weil es keine Plätze gibt, wo man hingehen kann für die Diagnose. Für beide ist die schöne Gewissheit, dass sie jetzt im Himmel sind. Und für beide haben wir 8, 9 Monate gebetet und haben gesagt, hey Gott, lass dein Wille geschehen. Und natürlich haben wir um Heilung gebetet, natürlich haben wir gebetet, dass es weitergeht. Aber am Ende vom Tag ist das Gebet nicht das, was ich gerne möchte oder mir wünsche, sondern das Gebet ist zu Gott kommen und es vor ihn hinzulegen. Und zu sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und als Jesus kurz davor war, ans Kreuz zu gehen, was hat er gemacht? Im Garten Gethsemane, er hat gebetet. Und er hat zu seinen Jüngern gesagt, hey Leute, könnt ihr bitte beten? Und was haben seine Jünger gemacht? Geschlafen. Und ich weiß nicht, ob von euch schon jemand beim Gebet eingeschlafen ist. Es kann auch mal passieren, wenn es spät Abend ist, dass man einschläft. Und so ging es den Jüngern wahrscheinlich auch. Es war spät und sie sind einfach eingeschlafen. Ich sehe das übrigens, falls jemand hier einschlafen würde. Ich würde euch dann aufwecken. Aber es passiert tatsächlich. Wir lachen über die Jünger und sagen, ja, die konnten nicht mal eine Stunde beten. Und wie oft geht es uns genauso? Und ich möchte euch 3 Fragen mitgeben. Und bevor ich die reinhole, möchte ich euch einen Bibelvers für heute vorlesen. Wir lesen den doch einfach zusammen. Kolosser 1, 9 bis 12. Bitte laut und kräftig. Seitdem hören wir nicht auf, inständig für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist, und dass er euch mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt. Ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren, ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. So werdet ihr ein fruchtbringendes Leben führen, das an guten Werken reich ist und Gott ihn noch besser kennenlernt. Ihr werdet auch die Kraft, die ihr habt, Gottes an euch vermagen, damit ihr alles geduldig und standhaft ertragen könnt. Dann werdet ihr mit Freude den Vater reinbringen, dass er euch fähig gemacht hat, an den Herrn Teil zu haben, das für sein heiliges Volk in ewig bestimmt ist. Amen. Kontext ist sehr interessant, weil Paulus, der diesen Brief an die Kolosser schreibt, die Kolosser noch nie gesehen hat. Der kennt die gar nicht. Ja, tatsächlich so. Und er betet aber für sie. Er betet für sie. Der andere interessante Kontext, er sitzt nicht draußen auf der Parkbank, sondern er sitzt im Gefängnis. Und sein größter Wunsch, sein größter Herzschlag schlägt für die Kolosser, dass es bei denen weitergeht. Seitdem er sie kennt, hört er nicht auf, inständig für sie zu beten. Er betet, dass sie Weisheit bekommen, dass sie wirkliche Jünger Jesu werden. Und wir alle lesen gern, dass wir ein fruchtbringendes Leben führen, dass wir gute Werke Gottes sehen dürfen. Das sagen wir alle Ja und Amen. Und dann im Vers drauf schreibt Paulus, ihr werdet die herrliche Kraft Gottes an euch erfahren, damit ihr alles geduldig und standhaft ertragen könnt. Standhaft ertragen könnt, ist nicht wirklich positiv, sondern da geht es um Dinge, die nicht so positiv sind. Und er betet für sie, dass sie da durchkommen, dass sie trotz allem standhaft und geduldig dabei bleiben sollen. Und Paulus sitzt im Gefängnis, er könnte jetzt sagen, okay, mir geht es auch nicht gut, ich bete jetzt erstmal für mich selber, dass ich hier rauskomme aus dem Loch. Ich bete jetzt mal, dass sich die Fesseln lösen und ich rauslaufe. Und er sagt aber, nee, ich bete jetzt erstmal für die Kolosser, die da irgendwo in Kolossä sitzen und Jesus brauchen und die Botschaft Jesus völlig ganz verstehen müssen. Und wie oft sitzen wir in unserem Gefängnis, in unserer Situation fest und beten dann und vergessen vielleicht, dass es da draußen noch viele andere Leute gibt. Und anstelle frustriert in unserer Zelle zu sitzen und voll Vertrauen Gott anzubeten, schauen wir auf den Berg, auf die Fesseln und sagen, ich sitze hier immer noch fest. Vielleicht wusste Paulus auch, dass er bald freikommt und hatte die Hoffnung und wusste, er kann befreit beten. Wir wissen es nicht. Und ich habe uns einfach mal 3 Fragen mitgebracht. Wieso, weshalb, warum? Ihr kennt es alle noch von damals. Und die erste Frage, also ich erwarte eine Antwort drauf. Wann betest du? Also ganz spontan Antworten, keine theologischen Antworten, sondern einfach, wann betest du? Morgens, abends, vor Mittagessen? Ja. Ich habe früher abends gebetet, jetzt mache ich es besser morgens, aus verschiedenen Gründen. Aber hoffentlich beten wir immer. Hoffentlich sind wir immer mit unseren Herzen mit Jesus vereint. Nicht, dass es bedeutet, ich kann den ganzen Tag beten, aber ich weiß, dass auch wenn ich Auto fahre, ich irgendwie mit Jesus verbunden bin. Und ich bete dann immer, wenn es mir besonders gut geht. Habe ich recht? Okay, auch wenn es uns schlecht geht. Wir tendieren dazu, sind wir ehrlich, dann zu beten, wenn es ein Problem gibt. Wenn alles gut läuft, dann beten wir wahrscheinlich statistisch weniger. Habe ich recht? Ja. Aber ich glaube, wir sollten auch dann beten, wenn es uns besonders gut geht. Dann sind es andere Gebete, dann sind es Dankgebete. Die andere Frage, warum betest du? Auch hier wird ehrliche Antworten erwünscht. Warum betest du? Weil ich glaube, Gott hört mich. Dankeschön, ja. Perfekt, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Danke. Wir beten, um mit Gott zu sprechen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und jetzt die nächste Frage. Wer spricht denn? Wer spricht denn? Ich spreche im Gebet und ich beende mein Gebet mit einem Amen. Und dann ist Feierabend. Wenn du das mit deiner lieben Frau machst, oder mit irgendjemand, der dein Freund sein sollte, dann wirst du schnell merken, dass die oder der wegläuft. Weil die merken, dieser Monolog ist nicht zielführend. Dieser Monolog ist nicht lebendig für mich als Zuhörer, vielleicht für dich als Sprecher schon, aber für mich als Zuhörer nicht. Und wenn wir beten, dann wollen wir doch Gemeinschaft mit Gott haben, aber darf er auch was sagen? Haben wir noch 2 Minuten, bevor wir das Amen sagen, wo er sprechen darf? Gute Frage. Ich möchte dich ermutigen, uns ermutigen, wenn dein Gebet fertig ist, dann lass ihn doch auch mal was sagen. Dann halte doch in der Stille inne und lass ihn auch mal sprechen. Und dann wirst du überrascht sein, was er alles zu berichten hat. Aber man muss ihn halt lassen. Und die andere Frage, wann bist du fertig mit dem Gebet? Wann ist es genug? Ja, jetzt habe ich gebetet und gebetet. Reicht's nicht irgendwann? Frage an euch. Nee. Nach 3 Stunden Gebet habe ich nicht genug gebetet, Frank? Könnte man meinen. In unserem Glauben ist es Schöne, dass es keine Zeiten zum Gebet gibt. Unsere Brüder aus dem muslimischen Glauben, bei denen ist halt um 8 Uhr Schluss. Dann ist Feierabend. Und dann geht es halt um 5 Uhr morgens wieder los. Wir können jederzeit anrufen im Gebet, auch um 1 Uhr nachts, auch in der Zwischenzeit. Aber das Gebet hört nie auf. Wir selber hatten das Erlebnis, dass wir bei NSC dieses Land gekauft haben. Wir haben das Wunder erlebt. Gott hat die Finanzen zur Verfügung gestellt. Dann haben wir gesagt, wow, super. Und dann ist uns aufgefallen, okay, aber jetzt haben wir ein Stück Land mit nichts. Wir brauchen ja einen Fußballplatz, wir brauchen ja ein Gebäude, wo die Kids untergebracht sind. Und dann ging das Gebet erst richtig los. Und dieses Gebet läuft seit 5 Jahren. Und es wird sicher noch einige Jahre gehen, dass Gott sein Werk in NSC vollendet. Und ja, dann dauert es mal wieder länger. Dazu komme ich später. Wir haben es gern... Kein Problem, jetzt sind die Leute wieder da. Wenn wir, ja, das war die Folie zum, wir hatten Land, aber nichts drauf. Und wenn du bitte die nächste Folie klickst. Ja, das Gebet ist nicht das Rad der Zeit, sondern das Rad der Hoffnung. Und in unserer Zeit sollte alles sofort, instant, schnell gehen. Ihr alle habt Amazon Prime. Das heißt, ihr bestellt es jetzt und morgen früh ist es da. Im Optimalfall. Es sollte alles auch noch angenehm und komfortabel sein. Also daheim von meinem Sofa aus, wenn möglich. Und im Gebet sieht die Welt aber anders aus. Im Gebet stehen wir still. Manchmal dauert es länger. Manchmal müssen wir auf die Knie gehen, dann ist es auch nicht so komfortabel auf dem Sofa. Manchmal tut es weh, weil wir für die gleichen Dinge beten und nichts passiert. Aber das Gebet gibt uns was, was die Welt uns nicht gibt. Das Gebet gibt uns Hoffnung, Frieden und Kraft. Und wo finden wir das? Nicht bei Amazon Prime. Und auch nicht bei Instagram. Höchstens du followst nur den christlichen Leuten. Das Gebet ist nicht das Rad der Zeit, sondern das Rad der Hoffnung. Das Gebet sollte nicht dein Ersatzrad sein. Ja, wenn du einen Platten hast im Auto, dann holst du das Ersatzrad raus. Aber warum so weit kommen lassen? Das Gebet sollte das Lenkrad sein. Und dann fährst du gar nicht in den Nagel rein und dann hast du auch keinen Platten. Und die Frage an uns heute Morgen ist, das Gebet mein Lenkrad oder mein Ersatzrad? Ich hoffe, das Gebet ist dein Lenkrad. Ich hoffe, du kannst leidenschaftlich im Gebet vor Gott kommen und ehrlich sagen, was dich bedrückt. Und trotzdem sehen wir, dass das Gebet manchmal ein bisschen in Vergessenheit gerät. Ich berichte jetzt aus meiner eigenen Gemeinde, nicht aus Blüterhausen, nicht aus Albershausen, sondern aus Blüterhausen. Wenn wir ins Missionsgebet gehen, wo wir für die Missionare beten, dann kommen 2-3% der Gemeinde. Und wir Missionare fragen uns, warum ist es so? Wenn wir spontan einen Gebetsabend einberufen würden, wer würde wirklich kommen? Wem wäre es wirklich wichtig? Und wer würde seine Zeit da investieren? Und auch hier wieder die Frage, ist das Gebet dein Lenkrad oder dein Ersatzrad? Und ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen das Gebet für unsere Kinder, für unsere Ehen, für unsere Familie, für unsere Frauen, für unseren Arbeitsplatz. Aber wir brauchen auch das Gebet für den anderen. Wir brauchen das Gebet vor unserem Essen. Wir brauchen das Gebet, wenn uns gut geht und schlecht geht. Und wir brauchen das Gebet, wenn gar nichts mehr geht. Amen. Ich habe noch eine Folie, wenn wir die noch reinmachen. In Uganda gibt es sehr viele Leute, die beten. Und die können echt lang beten. Das seht ihr alle alt aus. Die machen eine ganze Gebetsnacht von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Aber wir haben einen Irrglaube in Uganda. Vielleicht habt ihr den auch in Deutschland. Die Leute glauben, wenn ich nur genug bete, dann passiert es. Wenn ich nur genug bete, dann tut Gott das, wofür ich bete. Und Mutter Teresa hat es schön gesagt. Früher habe ich geglaubt, dass das Gebet Dinge verändert. Aber jetzt weiß ich, dass das Gebet mich verändert, uns verändert. Und wir die Dinge dann verändern. Das Gebet geht nicht nur hochwärts, sondern es geht auch runterwärts. Und dann ist es wieder hier unten bei uns und dann müssen wir rührig sein, was tun. Jakobus schreibt es schön und sagt, Glaube ohne Tat ist tot. Wie oft beten wir und hören wieder mit dem Amen auf und warten dann, bis die Antwort vom Himmel fällt, wenn vielleicht die Antwort in unseren Händen liegt. Wenn vielleicht wir die Antwort sind auf das Gebet, was wir gerade gesprochen haben. Es passiert ab und an auch mir, aber ich möchte uns ermutigen, wenn du fertig bist mit dem Gebet, dann steh auf und geh einen Glaubensschritt. Dann steh auf und sag, okay, ich glaube, was ich gebetet habe und ich gehe den ersten Schritt in die Richtung und schau, was Gott tut. Ich bin gespannt, was er dann vorbereitet hat. Ich möchte zum letzten Bibelvers kommen. Oder kommt jetzt erst ein Bild? Wir wissen es nicht. Okay. Ich halte euch auf Trab. Wenn es mal wieder länger dauert, wer betet denn für was, das schon ein Jahr lang dauert und nicht passiert ist? 2 Jahre? 4 Jahre? 10 Jahre? Okay, also wir haben Leute, die beten hier schon seit 10 Jahren und nichts passiert. Und genauso ging es uns mit unserem Schlafsaal. Wir wussten, wenn wir unser NSC-Gelände bauen, brauchen wir einen Schlafsaal, damit die Kinder beherbergt werden können. Und wir hatten eine Familie, die hat gebetet und im Gebet gehört und hat mir dann eine E-Mail geschrieben zur Geburt von meiner Tochter und gesagt, hey, Gott hat zu uns gesprochen, wir sollen dir alles geben, was auf unserem Konto liegt. Und das haben die gemacht und das hat dann uns alle Fundamente auf NSC ermöglicht. Und dann hatten wir ein Fundament für unseren Schlafsaal, der war fertig. Und dann lag der da 3 Jahre. Und wir sind immer wieder drauf auf das Fundament, haben gebetet, haben gesagt, hey Gott, wir brauchen den Schlafsaal, damit die Kids kommen können. Nicht nur die Kids aus der Nachbarschaft, sondern auch die von weiter weg. Und Überraschung, nichts ist passiert. Und dann, weil ich ein sehr geduldiger Mensch bin, habe ich gesagt, okay, ich verkaufe meinen Missionswagen und kaufe mir ein günstigeres Auto und was immer wir da an Geld verdienen, das können wir dann investieren in das Gebäude. Und so habe ich meinen Geschäftswagen sozusagen verkauft und was Günstigeres gekauft. Und diese 5.000 Euro gingen dann in Zement und Sand. Und eine andere Frau hat gesagt, hey, wenn du das Opfer bringst, dass du dir ein kleineres Auto kaufst, dann kaufe ich alle Steine. Und ein weiterer Herr hat gesagt, ich mach's Dach drauf. Sag mir, was es kostet, ich mache euch ein Dach drauf. Und einer unserer Mitarbeiter hat es schön gesagt, er hat gesagt, wir haben jetzt über 3 Jahre für diesen Schlafsaal gebetet und nichts ist passiert. Nichts. Wir hatten nie das Geld, irgendwie auch nur anzufangen. Und innerhalb von 3 Monaten haben wir gesehen, wie dieses Gebäude vor uns wächst. Und das war sein Wunder, das er bei NSC erlebt hat. Er hat gesagt, dieses Gebäude ist für mich ein Wunder, weil ich sehe, dass das Gebäude einfach in so kurzer Zeit so schnell fertiggestellt wurde, obwohl wir so lange dafür gebetet haben. So, auch wenn du für Jahre schon fürs Gleiche betest, vielleicht 10 Jahre, vielleicht 5 Jahre, bleib dran, gib nicht auf. Und ich möchte euch ermutigen mit der Geschichte, für uns ist es mehr als ein Gebäude. Für euch ist es ein Gebäude, aber für uns ist es eine Gebetserhörung. Für uns ist es die Bestätigung, dass wenn wir dranbleiben, dass Gott auch dran bleibt und dass er auch mit uns ist und dass er zu seinem Zeitpunkt dann auch das tut, was nur er tun kann. Und ich möchte euch diesen letzten Bibelvers mitgeben und auch er ist von Kolosser. Wie man beten und reden soll, sei treu, ausdauernd und wach im Gebet und im Dank an Gott. Vergesst auch nicht, für uns zu beten, für die Missionare da draußen, dass Gott uns eine Tür öffnet und wir die Botschaft vom Geheimnis des Messias weiter bekannt machen dürfen, für die ich auch im Gefängnis bin. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkündige, wie ich sollte. Seid weise im Umgang mit Menschen von draußen und nutzt die Gelegenheit, die Gott euch gibt. Auch hier wieder sagt Paulus es schön, seid treu, ausdauernd, wach im Gebet. Und ganz zum Schluss sagt er, hey, sei weise mit den Menschen da draußen, aber wenn es sich die Möglichkeit gibt, dann greif sie beim Schopf und mach was draus. Nutz die Möglichkeit. Und ich habe euch eine kleine Visualisierung hier gemacht, wo ihr einfach den Vers nochmal in 5 Teile habt. Sei beharrlich im Gebet, sei treu und ausdauernd im Gebet. Bleib dran und sei wie die beharrliche Witwe, die immer wieder zum Richter gekommen ist und gesagt hat, hey, das ist mein Fall, bitte gib mir Recht. Das ist mein Problem, bitte hilf mir. Und irgendwann war es dem Richter zu blöd. Der war kein Christ, der war einfach nur entnervt und hat gesagt, hey, nimm dein Zeug, ich gebe dir Recht, geh mir vom Hof. Ja, wie viel mehr wird Gott, wenn wir unseren Fall vor ihn bringen, sagen, hey, ich kümmere mich um deinen Fall, warte noch ein bisschen, bleib dran, ich arbeite dran. Und wir müssen immer wieder im Gebet vor ihn kommen und beharrlich dranbleiben. Der schwerste Punkt für mich, der zweite, sei wachsam im Gebet. Wer kennt es? Ihr fangt an mit Beten und dann klingelt das Telefon. Und dann geht ihr zurück zum Gebet und dann fällt euch ein, ihr habt vergessen, den Fisch zu kaufen. Und dann müsst ihr noch schnell zum Edeka den Fisch kaufen und dann seid ihr im Gebet und dann schreit irgendein Kind. Kennt ihr das? Wenn man versucht zu beten und all die Ablenkungen kommen, dann kommt einem noch im Kopf die To-Do-Liste von gestern und was da alles vergessen wurde. Aber er sagt, seid wachsam im Gebet. Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, betet für mich. Und was passiert? Sie sind nicht ganz so wachsam, sie schlafen leider ein. Lass uns kein schlafender Jünger sein, sondern ein wachsamer Jünger. Amen. Sei dankbar im Gebet. Schau doch mal zurück, was Gott schon alles getan hat. Schau doch mal auf die ganzen Gebetserhörungen, die du schon erlebt hast. Und wenn du damit dein Gebet startest, dann geht es dir besser. Und ich sage euch, wie das bei uns daheim läuft. Früher sind meine Kinder ins Bett gekommen und haben gesagt, Papa, ich will Frühstück. Ja, natürlich, das sind kleine Kinder, verständlich. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wie wär's denn mit Guten Morgen? Wie hast du geschlafen? Papa, ich hätte gerne Frühstück. Und ihr könnt mir glauben, dass ich gerne meinen Kindern ein Frühstück mache, wenn sie sagen, Guten Morgen, kann ich bitte Frühstück haben? Und nicht sagen, ich will Frühstück. Und genauso geht es, glaube ich, Gott, wenn wir sagen, hey, Guten Morgen, danke, dass ich genug habe. Danke, dass ich einer bin, der wirklich einen Kühlschrank hat auf dieser Welt, weil die anderen 70%, die haben keinen Kühlschrank. Danke, dass ich zu dem Kühlschrank laufen darf, der voll ist. Danke, dass ich ein Problem habe, weil ich gar nicht weiß, was ich kochen soll, weil ich zu viel Zeug habe. Und dann komme ich vielleicht mit meinen Bitten vor Gott. Und so wie es mir als Vater geht, geht es Gott auch als Vater. Er freut sich vielleicht auch, wenn wir erst mit dem Danke kommen, bevor wir zum Willi werden und alles wollen und gern hätten und brauchen und benötigen. Ja, die Zeit kommt auch, wo wir fragen dürfen, aber es gibt die Zeit zum Danken und ein dankbares Gebet macht ein dankbares Herz. Und ich glaube, ein dankbares Herz macht unseren Vater im Himmel fröhlich. Und wenn unser Herz voll ist mit Dank, dann sind wir auch fröhlich, weil wir uns erinnern, was er Gutes getan hat. Ein dankbarer Mund macht ein dankbares Herz. Betet für andere. Kurze Umfrage, wer betet für andere? So, jetzt lass mal die Hand oben. Andere, jetzt nehmen wir die Familie weg, also nicht für die Cousins und Cousinen. Wer betet für jemanden, den er nicht kennt, noch nie gesehen hat, noch nie ein Gespräch hatte? Okay. Wer betet für seine Feinde, für den bösen Nachbarn? Okay, gut, gut. Jetzt kommt alles raus. Es gibt ein Gerücht in Deutschland, dass es ein Gebet gibt, das werde ich jetzt bestätigen, das geht wie folgt. Ich, mir, meiner, mir, Herrgott segne, die vier. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt für andere gebetet habe. Ich bin immer wieder begeistert, wie Leute in unseren Dienst geben, die noch nie in Uganda waren. Die haben keine Ahnung, wie das bei uns aussieht. Die haben keine Ahnung, was da wirklich passiert. Die sehen ein paar Bilder und kriegen den Rundbrief aber sind bereit, ihr ganzes Erspartes zu geben. Ich bin immer wieder begeistert, wie irgendwelche Leute, die ich einmal getroffen habe, jeden Tag für uns beten. Und dann ertappen wir uns selber, ich nehme mich da jetzt mit rein und euch auch, dass wir doch meistens für uns selber beten. Dass wir den anderen manchmal vergessen und dass unsere Welt sich um unser Gefängnis dreht, wo wir gerade drin sitzen, die Herausforderungen, die wir gerade haben, da geht unser Gebet im Kreis. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir wie Paulus werden, dass das Gebet aus der Zelle rausgeht zu den Kolossern, die wir gar nicht kennen, noch nie gesehen haben und vielleicht auch nie sehen werden. Und wie schön wird es mal sein, wenn wir im Himmel sind und vor irgendwelchen Leuten stehen, die sagen, danke, dass du für mich gebetet hast. Danke, dass du für mich finanziell was geopfert hast, weil ich bin heute hier, weil du da warst. Und ja, das dauert. Manche Gebete werden wir nie in Erfüllung sehen. Die sehen wir dann hoffentlich in der Ewigkeit. Manche Gebete werden sofort beantwortet und manche dauern mal wieder länger. Aber ich möchte uns alle ermutigen, betet für den anderen. Unser Pastor in Uganda hat es schön gesagt. Er hat gesagt, ein echter Christ ist erst ein echter Christ, wenn er für die betet, von denen er nie einen Vorteil haben wird, die nicht seine Familie sind und die er vielleicht nie sehen wird. Und das hat mich persönlich getroffen. Da habe ich gesagt, okay, wie oft bete ich denn für Leute, die ich gar nicht kenne? Wie oft bete ich für Länder, wo Christen verfolgt werden, in die ich nie gehen werde? Und wie oft bete ich für mich selber und für meine kleinen Problemchen, die da auf dieser Welt vor mir hinkriechen? Und manchmal sind die Probleme größer und wir schauen auf uns selber und dann ermutige ich dich, dann schau weg von dir selber. Schau weg von deinem Problem und sag, hey, da draußen gibt es Leute, die wissen gar nicht, was sie morgen essen werden. Und ich habe 20 Joghurt im Gefrierfach stehen, die ich auch nicht essen werde, weil ich es gar nicht kann. Und dann zu sagen, hey Gott, versorg du diese eine Person, die heute ums Essen betet, die heute darum betet, dass er eine Mahlzeit hat, dass er in Ruhe schlafen kann. Das Maß eines echten Christen ist, jemand etwas zu geben, der uns vielleicht nie was zurückgeben kann oder wird. Und wir brauchen das Gebet, weil das Gebet unser Lenkrad ist. Weil das Gebet das ist, was wir geben können. Wenn jemand zu mir kommt und ein Problem hat, dann habe ich nicht die Lösung, aber ich weiß jemand, der die Lösung hat. Das ist Jesus. Aber was kann ich dir denn wirklich geben als Christ? Ich bin nicht katholisch, also werde ich kein Ave Maria für dich beten. Aber alles, was ich dir geben kann, ist ein Gebet. Das ist das, was ich als Christ tun kann für dich. Ich kann für dich beten. Die Jünger sind an den Tempel gelaufen und da saß der Bettler und sagt, hey, gib mir eine Münze, damit ich Geld habe. Und er sagt, nein, ich habe keine Münze, aber ich kann für dich beten. Und im Glaube streckt er seine Hand raus und zieht ihn hoch und sagt, hey, du bist geheilt. Und was ist besser, die Münze hinzuwerfen oder das Gebet? Wir alle sind uns einig, das Gebet war die bessere Option. Und der letzte Punkt und der wichtigste, betet für und in Gottes Willen. Ich glaube, ganz oft beten wir interessante Dinge. Lass es einfach mal sagen, interessante Dinge. Auch in Uganda gibt es Leute, die beten sehr interessante Dinge. Die beten 8 Stunden und dann hört es auf mit Gott segne Gott. Und dann fragt man sich, okay, wie soll denn Gott Gott segnen? Einfach, weil die Leute nur beten, um zu beten. Aber ich glaube, wichtig ist, in Gottes Willen zu beten und für seinen Willen in unserem Leben zu bitten. Und dann aber auch bereit sein, das zu tun. Denn Glaube ohne Tat ist tot. Und wie oft beten wir für Sachen, wo wir denken, das ist es. Und wie oft sagen wir, hey Gott, dein Wille geschieht, wie auch immer das aussieht. Das hat dann vielleicht das schlechtere Ende für mich, den Nachteil für mich, aber darf dein Wille geschehen? Die letzte Geschichte von Abraham und Lot, als sie sich getrennt haben, war interessant, weil Lot hat gesagt, da drüben ist die grüne Aue, da ziehe ich hin. Und Abraham hat gesagt, wo immer du hingehst, ich gehe in die andere Richtung. Und für Abraham war dann die Wüste zur Verfügung. Und später entwickelt sich das gegenteilig. Lot geht in die grüne Aue und endet in Sodom und Gomorra, verliert seine Frau in Salz. Und Abraham geht in die Wüste und vervielfacht sich mit seinem Familie, Tiere, was auch immer, und lebt dann wirklich in der grünen Aue. Menschlich gesehen hat Lot die richtige Entscheidung getroffen. Er geht ins verheißene, schöne Land. Aber es war vielleicht nicht Gottes Wille, dass er dahin geht. Aber er hat mit seinen Augen gesehen, hier bin ich richtig, hier ist mein Platz. Wie oft sind wir weise genug und schauen mit unseren Augen und sagen, ja, hier ist mein Platz. Und haben dann vielleicht zu schnell Amen gesagt, dass Gott gar nicht sagen darf, das hier sieht aus wie der Platz, aber es ist nicht dein Platz. Das Wichtigste im Gebet ist, für und in Gottes Willen zu beten. Unsere Intelligenz ist sehr begrenzt, doch Gottes ist unendlich. Die allerletzte Geschichte zur Ermutigung, wenn es mal wieder schneller geht. Manchmal schaut Gott auf uns herab und er schenkt uns was. Wir haben dieses Geschenk vor kurzer Zeit bekommen. Wir haben lange an unserem Mehrzweckhalle gebaut, haben immer gesagt, wenn das Gebäude ein Dach hat, dann machen wir unsere Weihnachtsfeiern, Andachten, Spiele da drin und hatten ganz lang keinen Boden. Und eines Tages bekomme ich eine WhatsApp aus Deutschland, eine liebe Frau schreibt mir, was Gott begonnen hat, wird er vollenden. Und ich so, super, Amen, so machen wir es. Und dann haben wir eine Andacht drüber gemacht als Team und ich habe jeden Mitarbeiter gefragt, was muss Gott bei dir vollbringen? Und ich habe am Schluss gesagt, was ich mir wünsche, dass Gott bei uns vollbringt, ist, dass wir endlich einen Boden in unsere Mehrzweckhalle bekommen. Das Ding ist riesengroß, da passen 400 Leute rein und so hat der Boden über 10.000 Euro gekostet. Und dann haben wir gebetet und haben gesagt, hey Gott, wir glauben, dass du es vollbringst, auch wenn wir es nicht sehen. Und dann ist jeder zur Arbeit und ich habe meinen Laptop aufgeklappt und tatsächlich ist da eine E-Mail, wo ein Bekannter von mir gesagt hat, hey, ich kriege ein Abschiedspaket vom Arbeitgeber, ich gebe euch den Zehnten davon, was soll Gott bei euch vollenden, was müsste er noch fertigstellen? Und da habe ich ihm gesagt, hey, wir brauchen diesen Boden, da haben wir gerade 2 Minuten dafür gebetet und er hat gesagt, morgen schicke ich euch das Geld. So, manchmal bleib geduldig dran, auch wenn du so geduldig bist wie ich, ungeduldig, lass dich nicht entmutigen. Und ich glaube, manchmal lächelt Gott und schenkt uns dann die sofortige Gebetserhörung, aber ich glaube nur, wenn es sein Wille ist. Wir können Gottes Hand im Gebet nicht verdrehen, aber er kann unser Herz verändern. Sind wir bereit, dass unsere Herzen verändert werden dürfen in seinem Wille? Wenn es uns was kostet, wenn es weh tut, wenn es nicht so läuft, wie wir es gerne hätten? Und so ist meine Ermutigung, bleibt dran im Gebet, betet für die anderen, betet für die Leute da draußen, die ihr nie sehen werdet, die euch nie ein Segen sein werdet, aber sei du der Segen für jemand, der den Segen braucht. Und es geht uns viel, viel zu gut in Deutschland. Komm mal gerne nach Uganda oder woanders in Afrika und seh, wie es bei uns aussieht. Und ich glaube, wenn man das mal gesehen hat, dann betet man gern für andere, weil man vielleicht aus dem kleinen Gefängnis rausgeschaut hat und gesagt hat, okay, da draußen sind wirklich Leute, die das Gebet brauchen. Und ja, manchmal dauert es länger, bleibt dran. Und dann gibt es manchmal die Glücksmomente, wo es auch recht schnell geht. Aber Gott ist immer da. Er hört immer unser Gebet. Und wir dürfen offen sein für sein Wirken. Und ganz besonders offen für sein Wille. Und so möchte ich euch ermutigen, dass wir zusammen beten. Was anderes könnte ich auch sagen nach dieser Predigt, als dass wir beten. Haben wir noch einen Song? Immer, super. Komm einfach vor Gott zum Gebet. Vielleicht möchtest du heute gar nicht sprechen, sondern nur hören, was Gott dir eigentlich sagen möchte, was er kommunizieren möchte. Lass ihn doch einfach sprechen zu dir. Fühl dich frei, auf deinem Stuhl sitzen zu bleiben und einfach mal zu hören. Und bete vielleicht einfach für andere Leute. Schau weg von deiner Herausforderung und schau raus in die Welt und lass Gott zu dir sprechen, was du tun darfst, was du beten darfst. Vater, danke, dass wir vor dich kommen dürfen. Danke, dass du uns das Gebet als Geschenk gegeben hast, dass wir immer wieder an dich nahe kommen dürfen. Hilf uns zuzuhören. Hilf uns, deine Stimme zu hören. Du sagst in deinem Wort, meine Schafe hören meine Stimme. Wir sind deine Schafe, wir möchten deine Stimme heute Morgen hören. Hilf uns, den Blick wegzurichten von uns selber und auf dich zu schauen, was dir auf dem Herzen liegt, was du in dieser Welt tun möchtest. Und hilf uns, für die zu beten, die heute Gebet brauchen. Hilf uns, für die zu beten, die wir nie sehen werden und vielleicht erst in Ewigkeit kennenlernen dürfen. Und ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen heute Morgen hier was vorbereitet hast. Dass du immer bereit bist, zu uns zu sprechen in jeder Situation. Und so kommen wir vor dich und sagen, hey, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in unserem Leben. Amen.